Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Es ist Herbst. Blätter und Heidenheimer fallen. Die Punkteausbeute wird mies, geerntet wird wenig. Und bei mir ist Florian Schlecht. Hallöchen!
Ein fröstelndes Hallo.
Fröstelnd. Ich habe schon festgestellt, jetzt bin ich auch so einer, der merkt, wenn im Winter oder im Herbst die Finger dünner werden, weil es kalt wird und der Ehering fängt an zu rutschen. Unangenehm. Ich hoffe, ich werde meinen ersten Jürgen Klopp-Moment nicht mit einem Ehering haben, indem ich ihn verliere. Das wäre ungut.
Also auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch auf dem Weg. Ich glaube, ausführlicher werden wir das Thema dann nochmal besprechen, wenn die Felicitas dabei ist.
Wäre angemessen, glaube ich, ja.
Bin in jedem Fall gespannt, wie sich das Leben so in einer Ehe dann verändert, ja, wie die Ehe dann demnächst auch in einem Podcast so ihren Niederschlag findet.
Ja, ganz sicher. Ehestreitigkeiten am Podcast-Mikrofon über genau. Mainz 05.
Und der arme AZ-Journalist muss dann schlichten.
Das liegt doch in deinem Naturell. Du bist so ein sehr schlichtes Gemüt. Nee, das war jetzt falsch. Also du bist ein schlichtendes Gemüt.
Ein schlechtes Gemüt.
Ein schlechtes Gemüt bist du. Aber es war eigentlich unter der Woche, der Herbst kündigte sich an, aber die Stimmung ging eigentlich nicht nach unten. Bei Mainz 05 war alles super. Das beste Training der Saison. So früh in der Saison schon ausgerufen. Du warst beim Training ein, zweimal. War da das Training irgendwie intensiver als sonst?
Also tatsächlich war ich nicht bei dem Training, bei dem Bo Henriksen von dem besten Training sprach und einige Spieler sich wohl auch eben angegangen sind. Ich hatte es dann auch gelesen, war selber dann auch gespannt, was das eben fürs Wochenende bedeutet, ob es eine energiegeladene Leistung bedeutet oder ob dieses, man geht sich gegenseitig an, gegebenenfalls halt auch eventuell nochmal anders zu deuten ist. Mhm. Am Mittwoch war ich dann bei der öffentlichen Einheit Nummer 2. Da fand ich es eigentlich von der Intensität her sehr, sehr gut. Ja, wurden einige Spielzüge ausgetestet, wie man Heidenheim knacken wollte. Da hatten sich ja auch taktisch schon die ein oder anderen Grundformationen angeboten oder man konnte sie zumindest erkennen. Und da hätte ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass man dann das erlebt, was man am Samstag im Stadion erlebt hat.
Also es war Fuego angekündigt und es war prasselnder Regen gefühlt. Also um die beiden Kontrahenten mal gegeneinander zu stellen, die beiden Unterschiede und die beiden Gefühlswelten. Ich habe auf dem Weg zum Stadion eigentlich ein gutes Gefühl bekommen. Ich war tiefenentspannt. Vielleicht hatte ich noch einen leichten Kater aufgrund einer Festivität, an der du übrigens partizipiert hast.
Ich habe vielleicht auch ein, zwei Gin Tonics getrunken. Sie waren sehr gut.
Ein, zwei Gin Tonics.
Ich bin in jedem Fall dann auch gut gelaunt in den Samstag gestartet.
Du warst noch auf der Aftershow-Party in der Altstadt.
Kein Kommentar.
Da war selbst ich nicht.
Kein Kommentar.
Aber ich habe gehört, es gab eine Käseplatte.
Ja, und ich habe mein Glas Wein, das ich da noch getrunken habe, wirklich sehr, sehr gestreckt. Ja.
Mit Wasser oder über die Zeit?
Über die Zeit.
Über die Zeit.
Ich habe gut über die Zeit gespielt. Ja.
90 Minuten durchgehalten.
Die Führung gut über die Runden gebracht. Mhm. Ich wollte ja dann auch fit sein am nächsten Tag. Das ist mir dann auch gelungen. Und war ja selber dann gespannt nach der Woche. Bo Henriksen hatte in der Pressekonferenz Powerfußball versprochen. Ja, Stimmung war eigentlich auch sehr gut. Ja, war jetzt nicht ganz so viel los bei der Pressekonferenz tatsächlich leider diesmal.
Ihr wart zu zweit?
Zu dritt tatsächlich. Ach. Ja, also waren dann doch einige Fragen, die ich dann auch vorbereitet hatte. Ne, das hatte sich dann auch tatsächlich gelohnt. Aber Stimmung war generell ganz gut. Ja, es fiel dann zumindest schon mal auf, dass zwei Kollegen inklusive mir beim Friseur gewesen sind.
Oh.
Ja. Dir ist das ja nicht aufgefallen. Ich habe mich ja extra für euch so schön gemacht.
Ich war mit anderen Sachen beschäftigt, muss ich ehrlicherweise zu. Ich war mit meiner eigenen Frisur beschäftigt, unter anderem.
Es sei verziehen und ich glaube, meine Frisur ist jetzt auch nicht so spektakulär.
Auch das würde ich jetzt nicht sagen. Also für einen Fußballprofi reicht es nicht, aber für einen guten AZ-Journalisten ist das ganz weit vorne.
Ich hatte ja den Undercut tatsächlich für mich entdeckt.
Au.
In dem Moment, als er bei Fußballprofis, glaube ich, schon 15 Jahre geschnitten war und wahrscheinlich schon 10 Jahre völlig außer Mode war.
Ja, du musst dir jetzt halt so einen alten Wolfcut oder sowas machen, Fukuhila, irgendwie sowas. Da musst du jetzt um die Ecke kommen eigentlich. Und ein Oberlippenbärtchen, das wäre noch fesch.
Da scheitert es möglicherweise am Bartwuchs.
Und am Hinterkopf, aber da wächst doch noch genug, oder?
Ja, wir können das eine vielleicht zum anderen verlagern, da müssen wir mal gucken.
Was meinst du, was Bo Henriksen dir dann auf der Pressekonferenz erzählst, wenn du da einfach sitzt mit so einem Fukuhila, Oberlippenbärtchen? Ich glaube, der wäre beeindruckt.
Ich bin ja tatsächlich aufgewachsen in den 80ern und auch so fußballerisch sozialisiert worden in den 90ern. Und damals in den 90ern hat man dann ja wirklich, mit 15, 16 Jahren recht entsetzt auf die Panini-Bilder der 80er Jahre geguckt, wo dann die Pierre Lebarskis eben mit fast jenen Frisuren dann irgendwie zu sehen waren. Und dahin wollte man ja fast gar nicht mehr zurückkommen.
Ja, alles kommt zurück. Alles kommt zurück. Und leider habe ich das Gefühl, kommt bei Mainz 05 ein bisschen die Stimmung aus der letzten Saison jetzt zurück, zumindest nach dem Heidenheim-Spiel. Und dabei war die Stimmung vorher gut. Also nicht nur bei Bo Henriksen und trotz schlecht besuchter Pressekonferenz, weil auch wieder Corona und Grippe rumgehen, sondern auch bei mir. Ich bin tiefenentspannt dahingegangen, Sonne schien, es war angenehm, Sonne-Wolken-Mix, Herbst, schön, mag ich, Herbst, der Frühling des Winters. Alles super bei mir. Und ich dachte mir, ja klar geht hier was gegen Heidenheim. Ja, warum sollte nichts gegen Heidenheim geben? Wir haben in der letzten Sendung ausführlich drüber gesprochen, was könnte man machen? Was gibt es für Lösungsansätze? Und dachte mir, wenn nur 2, 3 davon umgesetzt werden und ansonsten bringt die Mannschaft Powerfußball auf den Rasen. Was soll da eigentlich großartig schiefgehen? Ja, kann 2-0 geben.
Ich war eigentlich auch relativ optimistisch, war aber dann doch gespannt nach dem Augsburg-Spiel, das wir hier auch sehr ausführlich analysiert haben. Und zwar ja auch in zwei Richtungen. Ja, also auf der einen Seite gab es ja diese Riesen-Euphorie nach dem Sieg, wo die Spieler ja wirklich vor den Fans standen, gefeiert haben. Man merkte, Mensch, denen sind hier unendlich viele Steine vom Herzen gefallen und gepurzelt und kilometerweit nach unten gefallen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich taktisch und vom Spiel her ja auch viel Kritik auch geäußert. Das war am Ende ja auch ein glücklicher Sieg und ich war jetzt auch gespannt auf dem Weg zum Stadion, ob man am Ende jetzt eben diese Erleichterung auf dem Platz sieht und einen richtigen Energieschub gegen Heidenheim.
So frei aufspielen, ne? Das, was man darunter versteht. Frei aufspielen, einfach mal locker von der Seele weg.
Genau, denn das gab es ja oft genug nach so emotionalen Siegen, auch wenn sie glücklich waren, dass das einfach so ein Brustlöser ist, wie es da manchmal in der Fußballsprache so schön heißt. Oder
der Knoten ist geplatzt.
Und der Bock ist umgestoßen.
So, dann haben wir alle durch.
Das ist aber schon Tierquälerei. Ich habe übrigens diesen Satz ja nie verstanden mit dem Bock. Also ich stelle mir jetzt immer bildlich so vor, ich laufe auf eine Weine und stoße einen Bock um. Was ist das für ein Quatsch?
Nee, ich habe irgendwann mal gedacht, vielleicht kommt es irgendwie aus dem Turnen oder so. Aber da ist das auch nicht sonderlich positiv, wenn du mit Anlauf und dann auf so ein Turnbrett und...
Das ist wie in meiner Schulzeit, da habe ich auch immer den Bock umgestoßen im Turn. Wir haben mir fast ein Bein dabei gebrochen.
Also ich weiß nicht, wo die Redewendung herkommt, aber man kann sie in zwei Richtungen interpretieren.
Ja. Also sollte jemand wissen, wo diese Redewendung herkommt, ich suche seit Jahren die Lösung. Ja, bitte melden, ich wäre wahnsinnig glücklich darüber.
Ja, wir hatten halt gesagt, wenn wir schon beim Umstoßen sind in unserer Analyse, es wird ein Kampfspiel sein. Also Amiri ist nicht dabei, dadurch fehlt dir ein Verbindungsspieler, also die Verbindung von Defensive in die Offensive. Jemand, der das Spiel ankurbeln kann, der sein Taktgeber ist, der fällt halt weg. Okay. Deswegen dürften wir eigentlich nicht überrascht sein, dass jetzt gegen Heidenheim nicht mit Schönheit geglänzt wurde. Wir haben auch gesagt, so Chor sollte eins vorrutschen. Andreas Hanke-Olsen, bitte rotieren auf rechts, nicht auf links. Auch das ist geschehen. Hat Henriksen nicht eigentlich alles gemacht, was wir ihm gesagt haben?
Im Kern ja. Und jetzt sitzen wir tatsächlich hier, um es wahrscheinlich in manchen Ansätzen wieder zu kritisieren. Ja, also Maxim Leitsch konnte man nicht vorwerfen, weil der wegen eines Infekts ausgefallen ist. Der hätte
wie quasi auch die halbe Journalistenmannschaft bei der Pressekonferenz,
so,
genau.
Und der hätte linken Innenverteidiger gespielt, das hat er sich eigentlich auch über das Training schon angeboten. Ja, also so von der Grundformation her, zumindest was so die Positionierung der Defensive anbelangt, konnte man da eigentlich damit rechnen, dass es sich genauso spiegelt wie gegen Heidenheim.
Aber es gab ja schon einen großen Unterschied, bevor wir dann ins Detail gleich gehen in der Analyse. Wir hatten alle gesagt, Sano gerade nicht so. Also da haben wir gesagt, entweder Jisung Lee auf die 6 Eamon Barcock war eine andere Möglichkeit, aber mit beiden Alternativen wären wir glücklich gewesen, weil Sano und Chor halt eigentlich nicht ähnliche, aber von, ich sag mal, Spielertypen mit einem ähnlichen Aufgabenprofil sind. Ne? Staubsaugen, wegräumen. Und vielleicht, das ist zumindest meine These, ist Henriksen zu sehr in den Kampfmodus gegangen. Also mit Sano, mit Chor hat er zu sehr Kampf assoziiert und ist damit ein bisschen, ich will nicht sagen ausgecoacht worden, aber ausgecoacht worden.
Man muss halt tatsächlich bei Heidenheim sagen, das ist eine Mannschaft, die ja genau über diese Elemente auch kommt. Natürlich haben die mit Wanner inzwischen einen Spielmacher, der wirklich ein begnadeter Fußballer ist. Das hat man dann auch über Strecken gesehen, wie der dann eben diese Doppel-6 von Mainz schon beschäftigen konnte, muss man ehrlich sagen. So mit seinen Tricks, seinen schnellen Weiterleitungen. Das ist ein genialer Fußballer, da können wir uns mega drauf freuen. Möglicherweise sogar im deutschen Fußball. Ja. Das ist ja alles noch so ein bisschen ungeklärt, ja, wo der seinen Weg machen wird.
Dorsch dann das erste Mal in der Startelf seit seinem Wechsel von Augsburg zu Heidenheim. War der Wechsel an mir vorbeigegangen. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Der Tätowierte da, das ist doch Dorsch, oder nicht? Und der hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht. Der hat die Strippen gezogen. Den hat Mainz 05 auch nicht so richtig in den Griff bekommen. Also da, man hat das Spiel schon so ein Stück weit im Zentrum verloren. Und Henriksen hat vielleicht doch nicht alles gemacht, was wir gesagt haben. Aber das Gefühl, das ich hatte, auch wenn er ein, zwei Dinge davon macht und der Rest stimmt, der ist halt leider schiefgegangen, weil eben der Rest nicht gestimmt hat.
Ja, wir werden ja noch auf die Analyse kommen. Also bei der Doppel-6 war es am Ende so, sie war zu sehr eigentlich mit Arbeiten beschäftigt und Heidenheim hat eigentlich besser gearbeitet vor dem Strafraum. Die hatten dann auch noch, ja, robuste Angriffsspieler mit Kaufmann, mit Pieringer. Die haben sich dann auch mal hier und da ein bisschen fallen lassen oder reingezogen, ja. Und dann auf einmal war es dann schon richtig schwer zu verteidigen für Mainz 05.
Und damit auch eine verdiente Niederlage. Also ich finde, also das hat sich nach einer satten, verdienten Niederlage angefühlt, ne?
Ja, komplett. Also ich glaube, das war wirklich eins der Spiele, wo ich nach 90 Minuten ganz klar auch das Gefühl hatte, da hatte man eigentlich während des gesamten Spiels nicht einmal richtig so den Eindruck, das kann Mainz jetzt nochmal irgendwie emotional drehen. Maximal nach einer Ecke, hätte ich jetzt gesagt, oder Standardsituation.
Und davon da würde ich einige. Da würde ich den Tacken widersprechen tatsächlich. Also im Laufe der zweiten Halbzeit, auch was da supporttechnisch abging, war schon ordentlich Alarm. Also da kannst du übrigens auch mal den Fans mal so überhaupt keinen Vorwurf machen. Also da wurde ja abgerissen noch und nöcher und man hat es vielleicht mal ein, zweimal hängen lassen. Aber ansonsten war die Stimmung durchgehend gut. Aber also dieser Funke ist irgendwie nicht richtig übergesprungen, sage ich mal, von der Kurve und von den Rängen.
Ich würde sogar nochmal umgekehrt sagen. Der Funke ist auch vom Platz diesmal nicht übergesprungen. Ich glaube, das ist etwas, was in den vergangenen Monaten, gerade so im Zuge dieser Aufholjagd, eben auch der Fall war. Das Publikum war da, aber die Mannschaft war von der Energie her auch von Anfang an da. Da gab es überhaupt keine Diskussion, da war direkt ein Band zwischen Fans und zwischen Team. Und Samstag hatte ich einfach das Gefühl von Anfang an, dass Heidenheim das Spiel dominiert hatte, körperlich stärker, präsenter war, galliger war und Mainz der Musik eben ziemlich hinterhergelaufen ist.
Vielleicht Emotionalität der falsche Ansatz hier gewesen, weil ich hatte das Gefühl, da ist jetzt auf Kampf und Emotionalität gegangen worden. Also das war zumindest mein Eindruck. Aber lass uns nach einem kurzen Unterbrecher reingehen in die Analyse, lass uns die Startelf angucken, denn wenn man sich die anguckt und en Detail draufschaut, dann stellt man schon fest, wo der Hase im Pfeffer weht oder so.
Oder rollt.
Gästetrainer Pellegrino Matarazzo muss mit ansehen, wie Mainz 05 dieses Spiel mit 10 guten Chancen in der ersten Hälfte dominiert. Um ihnen alle zu zeigen, müsste das Sportstudio Sendezeitverlängerung beantragen. Philipp Mehne, doch zur Halbzeit liegen sie mit 0-1 hin.
Du hast auf einmal gemerkt, jeder Spieler ist am Reden, alle sind da, keiner hat den Kopf unten. Da war eine brutale Stimmung in der Halbzeit, das habe ich wirklich selten so erlebt.
Die Gastgeber brennen schon in der ersten Hälfte ein Chancenfeuerwerk ab.
Da war eine brutale Stimmung in der Halbzeit.
Lass uns auf die Startelf gucken. Also Mainz 05 im gewohnten System geblieben, bei der Dreierkette geblieben. Es hätte ja auch sein können, dass man sagt, Einer ist krank in der Innenverteidigung, Chor muss noch nach vorne schieben. Drei Innenverteidiger aufzustellen, weiß ich nicht. Ich spiele mit zwei Innenverteidigern, mal rein hypothetisch gesprochen, sodass ich halt nur zwei Innenverteidiger und damit eine Viererkette habe. Das ist nicht geschehen. Er ist in dem System geblieben, hat aber Hanke Olsen als Rechtsfuß auf rechts gestellt und Cassie dementsprechend auf links. Da war ein bisschen die Befürchtung, oh, Silvan Widmer ist auch in der Startelf und du siehst ja nicht genau, wo die ansortiert werden. Der hätte auch die Halbverteidigerposition spielen können, hat er dankenswerterweise nicht gemacht. Habe ich mir aber auch nicht vorstellen können, dass er die auf links spielt, wenn ich ehrlich bin.
Nein, zumal auch Cassie einfach der bessere Linksfuß ist. Ja, also das hat schon seinen Sinn gemacht, dass man eben dann Hanke Olsen rechts als Verteidiger hatte, Cassie links, die dann entsprechend eigentlich mit ihren stärkeren Füßen auch nochmal eröffnen können.
Was aber natürlich auch das Angriffsspiel für mich eindimensionaler gemacht hat. Ich will das auch ganz einfach begründen. Ich habe es in der letzten Sendung auch schon mal angesprochen. Mit Cassie auf der einen und Mwene auf der anderen Seite hast du zwei Leute, die Flanken schlagen können, die offensive Impulse setzen können. Diese beiden Spieler hattest du jetzt auf einer Seite. Also das heißt, Philipp Mwene in der, ich sag mal, Mittelfeld-Viererkette, die bestand aus Widmer, Sano, Chor und eben Philipp Mwene. Und Mwene halt links vor Cassie und dann vor ihm quasi Jae-Sung Lee. Und diese beiden, Cassie und Mwene, waren jetzt halt auf einer Seite. Und Hanke Olsen hatte man vielleicht gehofft, dass er mit seinem rechten Fuß mehr nach vorne initiieren kann. Ich weiß aber nicht, ob dafür ausgerechnet Silvan Widmer der richtige Gegenpart gewesen ist. Oder ob man hier nicht tatsächlich einen anderen Spieler hätte aufstellen müssen.
Schwierig zu sagen, weil sich das Spiel eigentlich so von Anfang an so dargestellt hatte, dass Heidenheim gerade über die Widmer-Seite sehr viele Angriffe gesetzt hatte, oft auch gedoppelt hatte und Silvan Widmer damit eigentlich sehr häufig einfach auch in Defensivarbeit gebunden war. Ja, hier und da auch sicherlich ein bisschen unglücklich, ja, weil er in manchen Situationen ein bisschen auf verlorenem Posten stand. Aber mir hat sich jetzt gerade nach dem Augsburg-Spiel doch mal erschlossen, dass man auf der Position jetzt nochmal wechselt, weil ich Cassie zum Beispiel rechts in der, auf der Schiene in Augsburg nicht souverän fand, auch in den 1-gegen-1-Duellen nicht souverän fand und weil ich auch nicht fand, dass er nach vorne hin dort so viele Akzente gesetzt hatte, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Da war Mwene schon stärker auf der linken Seite, jetzt auch natürlich gegen Heidenheim.
Ja, total. Also Philipp Mwene läuft seiner Form jetzt nicht so hinterher. Der hat probiert, aber hat auch nicht wirklich was zustande bringen können in diesem Spiel. Das muss man fairerweise dazu sagen. Das Problem lag für mich tatsächlich im Zentrum, so wie wir es angesprochen haben. Also Kai Schusano und Dominik Chor hätte ich nicht zusammen aufgestellt. Habe mich darüber auch tatsächlich ein bisschen geärgert, wenn ich ehrlich bin. Weil Hong und Sano für mich momentan keine gute Leistung bringen und dann und wann Bundesliga-Niveau vermissen lassen. Und gerade gegen eine Mannschaft wie Heidenheim ist aber auf diese klassischen Bundesliga-Basics einfach ankommt. Jetzt kann ich natürlich auch den Gedankengang verstehen, dass man sagt, so komm, dann gewöhnen die sich noch ein bisschen an die Bundesliga. Aber du, was da in den ersten 20 Minuten passiert ist, hatte von hinten bis ganz vorne, aber überhaupt nichts mit Bundesliga zu tun. Und gegen eine andere Mannschaft hätte man sehr schnell 2-3-0 zurückgelegen und muss eigentlich dankbar sein, dass Heidenheim das nicht besser ausgenutzt hat.
Ja, die Chancen wären ja da gewesen. Hat ja. Robin Zentner gerade bei hohen Bällen mehrfach schon retten müssen vor dem ersten Tor. Ja, also das 1-0 war dann ja entsprechend schon hoch verdient. Was mir gefehlt hatte, das war dann einfach, dass diese Doppel-Sechs einfach kaum Angriffe einfach nach vorne einleiten konnte, weil ehrlicherweise beide keine Gestalter sind, sondern tatsächlich eher Balljäger oder Zerstörer. Ja.
Ballzerstörer ist auch ein neues
Ja, tatsächlich. Aber dadurch waren dann tatsächlich auch Lee Hong vorne ein bisschen abgekoppelt vom Spiel oder von den Passwegen. Johnny Burkhardt sowieso, der da irgendwie sich ganz alleine vorne aufopfern musste. Und wenn dann vorne mal die Bälle waren, waren sie auch ruckzuck weg. Ne? Es fehlte an den Nachrückbewegungen. Es fehlte dann auch irgendwie an der Möglichkeit, dass man im gesamten Block weiter mal nach vorne aufrückt. Heidenheim hinten beschäftigt. Cool, und ja. Gerade das wäre vielleicht nach den letzten Heidenheim-Spielen, die hatten 4-2 in Dortmund verloren, die hatten 3-0 gegen Freiburg verloren. Man hat gesehen, die Defensive ist anfällig von Heidenheim. Und gerade vor dieser Viererkette hätte man sie eigentlich viel stärker bespielen können, tatsächlich. Ja,
das stimmt. Also Lee und Hong, du sagst ein bisschen, haben nicht ins Spiel reingefunden oder waren ein bisschen entkoppelt. lasse ich so nicht ganz durchgehen, weil beide schon noch eine Anbindung ans Mittelfeld hatten. Du hattest aber von dieser vom Aufbau, von der Dreierkette bis vorne hin, mit den langen Bällen, die auch geschlagen wurden, wie hilflos das teilweise war, das hat mich massiv in dunkelste Bo Svensson-Zeiten zurückgeholt, weil genau so sah das da aus, nur dass da vorne jemand drin stand, der sich noch weniger bewegt hat oder viel weniger bewegt hat als Johnny Burkhardt. Der hat ja immerhin auch später noch probiert, aus dem Mittelfeld heraus zu initiieren. Da hätte ich mir von Hong und Lee auch wesentlich mehr erhofft, sagen wir mal. Aber wenn ich dann gesehen habe, was für Stockfehler da teilweise bei waren, habe ich mir auch gedacht, komm, bleib vorne, ist egal, lass das hinten. Also die standen nicht nur von der Position her, sondern auch von sich selbst her komplett neben sich. Also ich habe auch während dem Spiel irgendwann oder kurz vor der Halbzeit geschrieben, also Henriksen macht den Svensson, weil es hat mich zurückversetzt in die dunkelsten Zeiten unter Bo Svensson.
Ich bin auch bei dir. Also ich fand auch Hong und Lee nicht gut in dem Spiel. Also sie haben wahnsinnig viele Ballverluste gehabt und tatsächlich die technische Verarbeitung am Samstag war einfach nicht gut. Also von der kompletten vorderen Reihe war die technische Verarbeitung nicht gut. Ich kann mich wirklich kaum an richtig gelungene Angriffskombinationen erinnern, wo der Ball einfach mal etwas länger in den Mainzer Reihen war. Die Bälle waren einfach wahnsinnig schnell weg.
Keiner mit Passsicherheit im Zentrum. Also weder Sano, das hat aber auch in den letzten Wochen nicht unter Beweis gestellt, dass er da jetzt übermäßig drin talentiert wäre. Chor, das ist ein bisschen überraschend, der kann diese Position nämlich eigentlich spielen und hat sie auf Bundesliga-Niveau schon gespielt. Also einen geraden Pass kann der immerhin spielen. Dass der durchaus auch Offensivqualitäten hat, hat er auch schon in der Vorbereitung unter Bo Svensson gezeigt. Da hätte man sich mehr erhoffen dürfen. Was für mich einfach nur klar zutage getreten ist, dass Dominik Chors Form schlechter ist, als wir gedacht haben. Denn die Halbverteidigerposition ist einfacher zu spielen als die Sechserposition. Und da macht sich für mich ein ganz anderes Feld auf. Denn wir haben meiner Meinung nach zu viele Führungsspieler, die eine Formkrise haben. Und ich frage mich, wo kommt diese Formkrise her? Also egal, ob es ein Dominik Chor ist, ob es ein Nadim Amiri ist, ob es auch ein Hanke Olsen ist, der auch ein Loch hat, und das liegt jetzt nicht nur an der gelb-roten Karte, auch ein Anthony Cassie, der nicht richtig in Tritt kommt. Silvan Widmer kommt ja seit fast gefühlt einem Jahr oder anderthalb Jahren nicht mehr richtig in Tritt. Das ist für eine Mannschaft so nicht zu verkraften.
Und irgendwie erinnert es mich momentan an die schlechtere Phase der vergangenen Saison, als viele dieser Spieler, die damals schon hier gespielt haben, in Mainz gespielt haben, eben auch sehr mit sich kämpften, ja, und dann eben auch dem gesamten Team nicht viel geben konnten. Und genau diese Verfassung haben wir jetzt wieder.
Wer mit sich kämpft, kann nicht für das Team kämpfen.
Genau. So ist es. Und tatsächlich, da war ich sehr beeindruckt, am Ende die Analyse von Johnny Burkhardt dann zu hören, der da wirklich Klartext gesprochen hatte nach dem Spiel und eben auch sagte, man ist nicht da, wo man in der vergangenen Saison gewesen ist. Und vor allem nicht, was die Energie betrifft, die man auf den Platz bringt. Denn als wir ihn fragten, liegt es denn jetzt daran, dass Nadim Amiri gefehlt hat? Weil tatsächlich, werden wir gleich nochmal drauf eingehen, Nadim Amiri ist unverzichtbar als Gestalter für Mainz 05.
Ja.
Und er hat schon gesagt, also die Dinge, die wir eigentlich auf den Platz bringen wollen, von der Mentalität her, da braucht man kein Talent für. Und da hat er völlig recht. Es fehlt gerade Mainz 05 wieder an diesen grundelementaren Dingen, die Mainz 05 braucht, um Spiele zu gewinnen. Und gegen Heidenheim sowieso. Denn wenn Heidenheim etwas kann, dann sind es genau diese Tugenden.
Und das wollte ich gerade sagen. Denn gerade in dem Spiel gegen Heidenheim kommt es darauf an, dass du die Basics auf den Rasen bringst. Also was ist das jetzt? Ist das Henriksens erste Krise oder ist das chill mal, erst 5 Spiele rum? Was ist das?
Ich bin selbst momentan ein bisschen unentschlossen. Also auf der einen Seite denke ich natürlich jetzt schon an Ende Mai zurück, ja, und den Klassenerhalt von Mainz 05, wie er gefeiert wurde und wenn man dann die ganze Story nochmal berücksichtigt, wie er übernommen hatte nach dem Rosenmontag, ja, wie schnell er eine hochgradig verunsicherte, spielerisch auch wirklich nicht überzeugende Mannschaft auf Kurs gebracht hat, was für einen tollen, berauschenden Ball diese Mannschaft dann auch irgendwann gespielt hat. Natürlich mit Brian Gruder und Co. Aber das waren ja berauschende Heimspiele, ja. Das war ja voller Energie. Und jetzt bietet diese Mannschaft das halt nicht mehr ab. Ja, jetzt kann man sich fragen, liegt es einerseits natürlich auch an Abgängen, an vielen Findungsprozessen, die noch da sind. Natürlich muss man auch einem Bo Henriksen bei allem, was er geleistet hat, durchaus auch eine Krise zugestehen. Aber ich würde sagen, der Trend, wenn wir jetzt nur die Leistung der letzten 5 Spiele betrachten, der stimmt nachdenklich. Und was mich auch nachdenklich gestimmt hatte, war, dass er eben auf Fragen wie, woran lag es denn, dass die Zweikampfquote so schlecht war, in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch geantwortet hat, I don't know, ich weiß es nicht. Und keine Ahnung, solltest du als Trainer zumindest nach einem Bundesligaspiel, auch wenn du enttäuscht bist, das rechne ich ihm absolut auch zu, ja, er wird brutal enttäuscht gewesen sein nach dieser Leistung, aber I don't know kann kein Erklärungsansatz sein, da muss jetzt mehr kommen.
Ich hatte aber den Eindruck bei diesem Spiel, und das ist etwas, was nicht gut ist, es war Matchplan versus Planlosigkeit. Und das, also du hattest keine Idee, wie du hinten raus spielst als Mainz 05. Heidenheim dagegen hat sogar den Schiedsrichter mit in seine Gleichung mit einbezogen. Komplett unerfahrener Bundesliga-Schiedsrichter. Ich glaube, der hat auch fast gefühlt die zweite Liga übersprungen, ist also quasi fast aus dem Stand aus der dritten in die erste gesprungen. Hat in seinen ersten Bundesligaspielen unheimlich viele gelbe Karten gezogen. Und Heidenheim, ohne massiv unfair zu sein, hat sich schneller mal fallen lassen, hat ein bisschen provoziert, ohne jetzt, die waren eklig, aber nicht unsportlich. Auf einem Niveau eklig, das wir auch normalerweise bieten können. Und Mainz 05 kam damit überhaupt nicht mehr parat. Also es wurde ihnen vieles zurückgepfiffen, sie wollten über die Intensität kommen, das haben sie ihnen damit quasi schon genommen. Gleichzeitig hatten sie keine Möglichkeit, hinten raus zu kombinieren, da müssen wir dann Richtung Trainer schauen und sagen, was war der Plan? Also wenn du da Sano und Chor hinstellst, wer sollte den Verbindungsspieler machen? Langholz war keine Möglichkeit, denn die Kette von Heidenheim, die stand ehrlicherweise recht tief. So lange Bälle konntest du da gar nicht schlagen. Da steht ein Johnny Burka, der ist nicht klein, aber auch nicht übermäßig groß, auf relativ verlorenen Posten. Also was war denn bitte hier die Spielidee? Und dass ich diese Planlosigkeit von außen gefühlt habe, ist kein gutes Signal, sagen wir es mal so. Ich bin aber trotzdem der Meinung, wenn die Mannschaft die Basics auf den Platz gebracht hätte, und das liegt an der Mannschaft, das liegt an den Spielern, nicht am Trainer, wenn die Basics nicht stimmen, wäre dieses Spiel eventuell auch anders ausgegangen.
Und ich glaube auch, es kommt gerade beides zusammen. Ja, also auf der einen Seite eben schon, dass ich ja schon noch ein bisschen zeigen muss, was plant Bo Henriksen jetzt auch taktisch von der Idee her mit dieser auch in Teilen neuer formierten Mannschaft. Ja, also ich sehe diesen Ansatz tatsächlich auch noch nicht, wo er genau hin möchte. Also der Ansatz gegen Heidenheim war ja tatsächlich schon eher ein Schuss destruktiver gedacht, wenn man ehrlich ist. Ja,
aber hatten wir auch erwartet.
Zentrale also, Mittelfeld, genau.
Wir fair enough. Das ist, Nadim Amiri ist nicht da.
Richtig.
Bitte.
So. Nadim Amiri halt schwer zu ersetzen. Ja, der Ansatz, für den Bo Henriksen eigentlich in der Vergangenheit so in den energetischen Wochen stand, war eigentlich einer, wo man dann vor allem über diese Halbposition, die offensiven Halbpositionen und dann so ein freies Radikal Johnny Burkhardt so seine Stärken hatte. Und na, mit dem Spielstil jetzt am Wochenende fremdelte Mainz 05 ein bisschen, weil eben Heidenheim mit diesen Grundtugenden derzeit einfach besser ist. Die haben übrigens auch, das muss man auch dazu sagen, das Mainzer Augsburg-Spiel gar nicht so schlecht analysiert. Ja, Heidenheim ist zwar eine Mannschaft, die auch sehr viel auf Flanken setzt, aber wir wissen ja auch, das Augsburg-Spiel, da hagelten ja quasi minutenweise Flanken in den Mainzer Strafraum. Und die wurden auch gar nicht so souverän und gut wegverteidigt. Und Heidenheim hat ja jetzt auf das gleiche Prinzip gesetzt, ne? Vor allem viele, viele Bälle in den Strafraum. Und dadurch fielen ja tatsächlich auch beide Tore. Das 0:1 eben durch die Flanke, die dann verwertet wurde, wo Cassie eben zu spät reagiert hat. Und das 2:0 nach einer Ecke auch ein Kopfball. Und dazwischen auch wahnsinnig viele Kopfballsituationen, wo Mainz gar keinen Zugriff irgendwie im eigenen Strafraum hatte.
Also wirklich frei zum Kopfball gekommen. Natürlich spielt da mit rein, dass Hanko Holzen relativ zeitig in der ersten Halbzeit dann die gelb-rote Karte gesehen hat. Was mich dann auch nochmal kurz zum Schiedsrichter bringt. Ich gehe mit der ersten gelben Karte, da gehe ich noch mit. Mit der zweiten gehe ich auf Bundesliga-Niveau nicht mehr mit, muss ich ehrlicherweise sagen. Da erwarte ich von einem Bundesliga-Schiedsrichter, dass er sich Hanko Olsen ranholt, dass er Burkhardt ranholt als Kapitän und sagt, so, jetzt hör mal kurz, Jungs. Wenn du noch irgendeine Situation machst, muss ich dich zwangsläufig vom Feld stellen. Captain, du hast es gehört, gib das an die Bank weiter. Denk mal drüber nach. Das ist jetzt eine Hochrisikosituation. Ich hätte dich gerade schon vom Platz stellen können.
Und trotzdem sind wir uns, glaube ich, einig, es ist keine kolossale Fehlentscheidung.
Nein, gewesen, auf keinen Fall. Also auf keinen Fall.
Bei der ersten Karte hätte ich gesagt, taktisches Foul, ist okay. Bei der zweiten war ehrlicherweise auf der Tribüne auch mein Impuls, puh, das ist hart. Zweite Szene, ja, das Foul. Er geht unglücklich rein, muss man sagen. Er schätzt den Zweikampf schlecht ein. Ne,
aber dadurch kein Bein voran, nichts dergleichen. Es ist ein Zusammenprall mit dem Oberkörper. Also wenn wir damit jetzt anfangen, das zurückzupfeifen, dann können wir ganz schnell den Fußball aufhören.
Er rauscht mit der Brust rein, tatsächlich. Ja, also
auch nicht mit der Schulter oder so, ne? Also wir reden hier auch jetzt nicht von, da wird man ausgenockt von oder so, oder da hätte eine Gefährdung für den Spieler bestanden. Nein, zu keinem Zeitpunkt.
Ja. Aber am Ende auch keine kolossale Fehlentscheidung.
Nein.
Und am Ende natürlich ein Ding, bei dem viele Spieler dann am Ende auch gesagt haben, da muss man sich dann auch cleverer anstellen. Und das war am Ende auch das
gerade Ding. Ein Spieler wie Hanko Olsen muss sich da cleverer anstellen, der auf dem Niveau jetzt schon ein bisschen kickt.
Ja. Und von dem wir es auch anders kennen.
Ja, auch das stimmt. Vor allen Dingen jetzt auf seiner eigentlichen Wohlfühlseite, auf der rechten Seite. Aber das hat mit dem Seitenwechsel gar nichts zu tun. Das wäre ihm auf der anderen Seite exakt genauso passiert. Wer mich aber wirklich unterwältigt hat, gerade in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, das war Jens. Das war katastrophal. Also das ist kein Abwehrchef gewesen. Also Sepp Vandenberg hatte auch seine Momente am Anfang. Aber zu keinem Zeitpunkt war das so unruhig wie bei Jens. Jetzt muss man dazu sagen, Cassie ist jetzt auch kein gelernter Halbverteidiger. Jens hat jetzt auch keinen bei sich, der ihm da so ein bisschen zur Seite springen kann. Weil bei Hanko Olsen fehlt komplett die Form. Und wie wir jetzt wissen, halt bei Dominic Kohr ist die Form auch komplett weg. Also denkbar ungünstig, einen neuen zentralen Innenverteidiger einzuarbeiten. Aber der muss jetzt einfach spielen, weil du keine Alternativen mehr hast.
Und er muss sich entwickeln, ja. Und er muss sich auch in dieser Krise entwickeln, ja. Deswegen, ich bin bei dir. Mein Urteil fällt bei ihm da auch streng aus, was die Anfangsphase anbelangt. Gerade weil Heidenheim eine unglaubliche Lufthoheit hatte im Strafraum, ja. Und gerade er als zentraler Abwehrmann da oft hart kämpfen musste und hart gegenhalten musste, was auch nicht immer gelungen ist.
Nee.
Aber tatsächlich habe ich auch die Glieder links und rechts neben ihm eben als, ja, nicht stabil gesehen, ja. Und gerade bei Andreas Hanko Olsen, der inzwischen auch lange bei Mainz 05 spielt, der wirklich ein Garant auch des Klassenerhalts war, denn als Hanko Olsen nach seiner Verletzung zurückkehrt in der vergangenen Saison, da stand die Abwehr und zwar richtig dicht, ja, und auch er ist momentan nicht an dem Punkt, wo er in der vergangenen Saison in seiner besten Zeit war, wo er einfach einen wahnsinnigen Fokus hatte in Zweikämpfen, du immer das Gefühl hattest, der ist gerade mit seinen Grätschen, seinen Aktionen goldrichtig drin, ja, und jetzt habe ich das Gefühl, hat er gerade eine Phase, da kommt er immer hier und da ein Bruchteil zu spät, ja. Und das rächt sich dann, das haben wir gegen Heidenheim gesehen. Ich glaube, so ein Zweikampf, also mal hypothetisch, aber den wäre wahrscheinlich noch vor Monaten anders angegangen.
Ja, das glaube ich in der Tat auch. Also es ist eine Grundverunsicherung in dieser Mannschaft zu spüren, weil Führungsspieler nicht ihre Form haben. Ich glaube, das kann man sagen. Und weil, und da müssen wir noch ein bisschen zurückdenken, natürlich aus diesem Kader, weil du die letzte Saison ansprichst, massiv Qualität herausgenommen wurde. Also noch einmal zur Erinnerung. Wir reden ja nicht nur von Brian Gruder, wir reden auch von Sepp Vandenberg und wir reden vor allen Dingen auch von Leo Barrero. Und bei Kai Schusano ist es zum einen die Eingewöhnung in eine neue Liga. Es ist immer noch ganz klar die Sprachbarriere, das wird sich mit Dominic Kohr nicht verbessert haben im Vergleich zu Nadim Amiri. Wäre mir neu, dass Dominic Kohr jetzt Japanisch spricht. Von daher, also auch Hong, der, da bin ich ganz ehrlich, ich habe das in der letzten Sendung schon gesagt, da, du und Domi, ihr wart noch ein bisschen eine andere Meinung, aber für mich erschließt sich nicht, warum er Startelf-Einsätze bekommt. Er hat in keiner Phase nachgewiesen, dass er das Potenzial für die Startelf hat und hinten dran stehen Jungs wie Paul Nebel und Amindu Sieb und gucken in die Röhre. Und bei zweitem muss man einfach sagen, der hat seine Leistung gebracht gegen Augsburg. Er hat sogar ein Tor gemacht und der guckt dann wieder nicht vom Feld zu, sondern vom Spielfeldrand und stattdessen läuft Jae-Sung Lee auf, der in der Woche davor noch verletzt war.
Jetzt muss man ja Amindu Sieb natürlich sagen, der war auch dann die Woche an einem Infekt irgendwie erkrankt, ja, fehlte in jedem Fall mal Mittwoch bei der Einheit, bei der ich gewesen bin, da war er dann nicht da, da weiß man dann natürlich auch nicht, inwieweit auch miteinander gesprochen wurde, ob vielleicht ein Kurzeinsatz, Joker-Einsatz auch körperlich mehr Sinn ergibt. Bei Jae-Sung Lee stimme ich dir zu, ja, dass er dann sofort ins Team gerückt ist, hat zumindest gar keine Wirkung entfacht, ja, er hat keinen guten Tag gehabt, eben auch viele Ballverluste. Bei Paul Nebel, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon vergangene Woche, ist meine Einschätzung die, dass er kein Außenverteidiger ist. Ja, also er
überhaupt
hatte,
nicht.
Er hatte eigentlich seine beste Aktion nach seiner Einwechslung jetzt auch am Wochenende, wo er einen Heidenheimer im Tripling ausgetanzt hat und nach innen gezogen ist, wo du gemerkt hast, okay, wenn der jetzt irgendwie offensiver stehen würde und diese Aktion häufiger bringen könnte, das wäre schon eine richtige Erfrischung und Bereicherung. Ja? Also gerade Tempo-Dribblings hat es ja auch, wenn man mal, ich weiß nicht, an wie viele du dich erinnern kannst, aber allzu viele hat es dann eigentlich in den ersten 60, 70 Minuten nicht gegeben.
An kein einziges kann ich mich erinnern. Also wirklich gar nicht. Ja. Der erste Versuch eines Tempo-Dribblings dann von Kai Schusano führte zur roten Karte von Niklas Dorsch, was dann auch gezeigt hat, so sattelfest ist Heidenheim dann eigentlich gar nicht. Man muss ja dann auch sagen, deswegen habe ich dir vorhin ein bisschen widersprochen, die Phase, als dann die rote Karte von Heidenheim kam, die war stark. Also man hat gedrückt. Das muss man auch sagen. Mir hat es auch gefallen, wie man nach der Halbzeit auf die rote Karte für Hanke Olsen reagiert hat. Da hat man zum ersten Mal in Unterzahl gespielt, wie man in Unterzahl zu spielen hat. Man hat situativ in kleinen Räumen Überzahl geschaffen. Damit kam Heidenheim auch nicht sonderlich parat. Also da wäre was gegangen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der noch in diese Enttäuschung mit hineinspielt. Es wäre wesentlich mehr möglich gewesen. Aber ich war auch nicht ganz damit einverstanden, A, wie von der Startaufstellung agiert wurde, aber B, wann wer dann eingewechselt wurde. Denn wirklich Fahrt aufgenommen hat das Ganze erst, als Barkok, Nebel und Weib hereingekommen sind. Und wenn mir doch klar ist, dass ich mit langen Bällen agiere, erschließt sich mir zumindest nicht die Personalie Johnny Burkhardt als Sturmspitze. Dass der einen überragenden Lauf hat, dass man den Lauf nicht brechen will, dass man ihn auf dem Spielfeld lässt. Das ist alles okay, das will ich damit nicht sagen. Aber du brauchst ja trotzdem einen Abnehmer dann vorne drin, wenn du mit langen Bällen agieren willst. Weil hinter die Kette bist du nicht gekommen. Und das war relativ zügig klar. Und das hätte dir auch im Vorfeld bereits klar sein können.
Johnny ist ja auch tatsächlich so ein bisschen ein Schweizer Taschenmesser in dieser Mannschaft. Also er hat das Spiel ja dann tatsächlich in der Schlussphase aus dem Mittelfeld angekurbelt. Ich finde, er hat das auch tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Ja, dann auch immer dynamische Sprints nach vorne. Glaube aber auch hier und da Nelson Weiper, Paul Nebel hätte man sicherlich früher bringen können, ja, also gerade weil ich die ganze Zeit so dachte, wenn man Heidenheim jetzt wirklich mal vor dem 16er versucht zu bespielen in diesen Räumen, und das waren genau die Räume, bei denen Heidenheim in seinen letzten beiden Spielen Probleme hatte, auch gegen Freiburg Probleme hatte, dann wüsste ich gerne, wie sich das Spiel jetzt entwickelt. Das kam ja auch einen Schuss zu spät.
Ja, und ich möchte Barkok trotzdem nennen. Zweikampfverhalten ist das eine. Aber der Einzige, der probiert hat, offensiv spielerisch was zu initiieren, der den Halbraum gesucht hat, der Schnittstellenpässe probiert hat anzubringen, das habe ich komplett vermisst vorher. Von daher hätte ich lieber Sano und Barkok oder von mir aus Chor und Barkok gesehen, aber gar kein spielerisches Element im Zentrum zu haben, das geht einfach nicht auf. Also ich glaube, die Lehre muss man nach dem Spiel ziehen.
Ich glaube, das war ja auch das, was wir vergangene Woche auch schon mal vom Argument her gesagt haben. Ja, also ich glaube, sowohl der Domi, der letzte Woche da war, als auch ich, haben jetzt nicht gesagt, wir würden Sano draußen lassen, weil wir ihn nicht für Bundesliga tauglich halten. Ich glaube schon, dass das ein Spieler ist, in dem Bundesliga-Potenzial steckt. Aber absolut, ich glaube halt schon, und momentan sieht, dass die Mannschaft ja nicht selbstsicher auftritt, nicht selbstbewusst auftritt. Und man merkt halt tatsächlich, dass er das natürlich mit den Mängeln, die er einfach dann hat, sprachlich, Vorbereitung spät reingekommen, dass er das natürlich nicht rausreißen kann. Man hat schon am Wochenende gesehen, das Herz lässt er auf dem Platz. Da war übrigens meiner Meinung nach einer der ganz wenigen, der das am Samstag gemacht hat. Ja, also ich glaube, verausgabt hat er sich da voll und ganz mit aller Energie, aber eben auch noch allen Mängeln, die er sozusagen hat im Spielverständnis, in der Verarbeitung der Bälle, hier und da auch noch taktisch, hier und da in der Kommunikation.
In der Entscheidungsfindung.
Aber ich glaube halt auch, die sicherere Variante wäre möglicherweise gewesen, neben Chor einen der gestandeneren 0-5-Spieler auflaufen zu lassen, der halt auch weiß, was von ihm erwartet wird. Aber
komplett
natürlich sind
abstrus.
Wir jetzt auch schlauer als vorher.
Also auf jeden Fall. Und ich kann auch verstehen, dass du beispielsweise einen Philipp Mwene auf außen lässt, der zentral spielen kann und das auch schon getan hat beim 1-0-5. Das verstehe ich auch. Also man hätte vieles machen können. Was man aber merkt ist, hier fehlen Spieler in der Breite und zwar im Kader. Das heißt, es ist weniger für mich ein Problem, wie Henriksen aufstellt, sondern vielmehr, welche Optionen er zur Verfügung hat. Weil natürlich ist Barkok nicht die A-Lösung Ja, das ist eine B-Lösung vielleicht, wenn man es mal, also wenn man es ganz diplomatisch ausdrückt.
Sagen wir zumindest auch, er ist kein Top-zentraler Mittelfeldspieler in der Bundesliga.
Genau. Ja. Und da merkst du, wenn du jetzt noch einen Tom Kraus hättest, also der hätte das auf jeden Fall nicht schlechter gemacht als Kai Schusano im Moment. Ich lege mich sogar fest, der hätte das ordentlicher gemacht. Du hättest vielleicht mit einem polyvalenten Spieler wie Eddie Milson Fernandes, der hätte dir sowohl als Halbverteidiger unheimlich geholfen, der hätte dir unheimlich im zentralen Mittelfeld geholfen, egal ob als Sechser oder als Achter, sowohl als spielerischer, aber auch als jemand, der dazwischen hauen kann. Das hast du alles leichtfertig weggegeben. Du wolltest eigentlich einen breiteren Kader haben als letzte Saison, stehst jetzt mit einem Kader da, der, ich glaube, genauso groß ist wie der letzte Saison, kannst Nadim Amiri aber nicht adäquat ersetzen, auch nicht mit einem Jugendspieler beispielsweise, der da jetzt rangeführt werden könnte. Und gleichzeitig, und das möchte ich dann schon bemängeln, das geht dann aber schon Richtung Henriksen in dem Fall, ein bisschen Leistungsprinzip dürfte für mich doch noch an der Tagesordnung stehen. Nebel hat es jetzt mehrfach bewiesen, dass er Schwung reinbringt, egal wo du ihn aufstellst eigentlich. Er ist voll Dampf da. Hong muss für mich jetzt auf die Bank. Das gibt nach diesem Spiel keine Alternative. Und auch ein Aminu Sieb hat sich eine Chance verdient. Du hast genug Optionen vorne drin, ob du jetzt mit Johnny in den Halbraum gehen willst oder nicht. Ob du das System umstellen willst und dann halt vier Offensive hast, weil du ein 4-2-3-1 spielst beispielsweise, ja, wo dann M. Barkok vielleicht sogar noch auf der 10 besser aufgehoben wäre. Sei mal alles dahingestellt. Es gibt schon Lösungswege, aber sie sind begrenzt für Henriksen, weil für mich einfach die Breite im Kader fehlt.
Ja, bin ich bei dir. Vor allem der Wettbewerb damit ja auch einfach. Ja? Genau. Also ich meine, grundsätzlich so ein Spiel wie am Samstag, du verlierst 0-2, ja, auf der Doppel-6 warst du jetzt alles andere als überzeugend zum Beispiel, ja. Dann ist es ja schön für einen Trainer, wenn du hinterher, gut, jetzt am Wochenende kommt glücklicherweise Nadim Amiri zurück, aber es ist natürlich schon von Vorteil, wenn du als Trainer dann in der Woche danach sagen kannst, so, und jetzt ist der Wettbewerb hier auf diesen Positionen komplett neu eröffnet. Und gerade auf dieser Position hast du eigentlich kaum bis keine Alternativen.
Und das Problem ist ja auch, die gegnerischen Mannschaften wissen, sie können sich auf Nadim Amiri einstellen. Wenn der dann alles aus der Kette hinten raus, also aus dem Defensivverbund heraus initiieren muss, aber keinen kreativen Halbfeldspieler als Abnehmer hat, wie ein Brian Gruder beispielsweise, der seine guten Zuspiele dann verwerten kann und daraus was macht, dann ist auch Nadim Amiris Magie ein Stück weit begrenzt. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, Brian Gruder und Nadim Amiri zusammen haben einem berechenbaren Spiel oder einem ausrechenbaren Kader etwas Unausrechenbares gegeben, was man so in dieser Art und Weise nicht hat. Weder in Hong noch in Lee. Und die einzigen, die für mich dieses Potenzial in sich tragen, auch aufgrund ihrer 1-gegen-1-Qualitäten, sind Paul Nebel und Aminu Sieb.
Also Hong kann ich tatsächlich jetzt nach dem wenigen Spiel noch gar nicht beurteilen, welche Richtung das steuert.
Zumindest von der Form her.
Ja, ich von glaube, der Form her.
Von der Form her, okay, kann man das jetzt mal sagen.
Dann einigen wir uns, ja. Das finde ich gut. Lee, würde ich schon sagen, hatte in der vergangenen Saison, auch als Bo Henriksen kam, seine Überraschungsmomente, ja, wo er dann auf einmal auch seine Triplings oder Pässe aus den Halbräumen hatte und man dachte, wo war denn dieser Jason Lee jetzt über die vergangene Zeit? Ja, also das war tatsächlich auch eine starke Form, in der er gewesen ist. Fehlt tatsächlich leider momentan auch. Und ja, ich glaube, der Wettbewerb, der muss jetzt komplett neu auf diesen offensiven Halbpositionen auch eröffnet werden. Ja, also Paul Nebel bin ich auch durchaus Anhänger. Und zwar gar nicht, weil ich jetzt so naiv bin, dass ich sage, der hat hier 2 Jahre in Karlsruhe so toll gespielt und Tore geschossen und Vorlagen gegeben. Nein, was auch noch dazu kommt, ist intensive Läufe, intensive Sprints. Ja, also wenn es um Mentalität ging, war Paul Nebel auf dieser Offensivposition vorbildlich und in den Werten einer der besten Zweitligaspieler. Und das sind Skills, intensive Sprints, intensive Läufe. Das kann er auch in der Bundesliga. Das traue ich ihm dort auch durchaus zu.
Die Basics nämlich, genau diese Basics, die es gegen Heidenheim gebraucht hätte, die bringt der von Natur aus mit. Gehe ich voll mit.
Ja, und tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, die Außenverteidigerposition, Schienenspielerposition, wie sie dann in der Dreierkette dann noch heißen, wenn er dort derzeit eingeplant ist, sind die derzeit einfach besetzt. Da wird er kaum eine Chance haben, von Anfang an zu spielen. Wo ich aber momentan eben eine Chance für ihn sehen würde, wäre eben auf den offensiven Halbpositionen, auch um St. Pauli zu bearbeiten, um St. Pauli zu beackern, weil die eben auf diesen Positionen inzwischen wieder eine wahnsinnige Stabilität gewonnen haben.
Dann lass uns nämlich mal draufschauen, denn wir haben tatsächlich ein Problem in der Innenverteidigung. Stefan Bell kam dann rein gegen Heidenheim. Das war für die Lufthoheit wichtig. Seine Boden-Zweikampfwerte waren aber vernichtend schlecht, muss man sagen. Ich glaube 3 von 11 oder 4 von 11. Und er hat auch bei weitem nicht das Tempo und St. Pauli spielt ein anderes Spiel. St. Pauli macht nicht die Flanken, wie sie Heidenheim üblicherweise tut oder auch Augsburg getan hat. St. Pauli spielt schnell, gerne auch mal durch die Mitte, kann auch mal locken, kann sehr variabel sein, hat das eindrucksvoll gegen Freiburg unter Beweis gestellt, hat in Freiburg 3-0 gewonnen, vorneweg mit einem Elias Saad, der auch 1 gegen 1 nicht zu verachten ist.
Gut, fangen wir mal mit Stefan Bell an. Ich fand die Einwechslung durchaus sinnig, auch wenn viele sie vielleicht nicht verstehen konnten, weil man ja nach wie vor erstmal hinten in einer Dreierkette agiert hat, ja, also weiter erstmal relativ defensiv kompakt stand. Mein Eindruck war aber schon, ich halte jetzt nämlich zu deinen Bodenwerten, halte ich die Luftduelle dagegen, da hat er 10 von 13 gewonnen, laut Y-Scout, ja.
Also total, ich meine aber gerade mit Blick auf St. Pauli, weil da siehst du ja schon, ja. Stefan Bell ist ein Spieler oder ein Innenverteidiger, der für gewisse Gegner Sinn macht, dass man ihn aufstellt. Gegen St. Pauli würde ich so weit gehen zu sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, Stefan Bell aufzustellen. Siehe die Daten von Heidenheim. Lufthoheit, Bombe, da bin ich dabei. Bodenwerte, überhaupt nicht, gar nicht. Und nicht, weil er nicht die Möglichkeit gehabt hätte. Da hat es aber auch vom Timing, vom Rausrückverhalten, da hat nichts gepasst. Und das hat nicht dazu geführt, dass das Zentrum, ich sag mal, stabiler wurde, weil jemand wie beispielsweise Sepp Vandenberg hinten dran ist, der sogar mal, weil er nach vorne verteidigen kann, einen Fehler auf der 6 ausbügelt. Das ist gerade nicht gegeben.
Und trotzdem würde ich sagen, fand ich Stefan Bell souveräner als Moritz Jens.
Ja, stimme ich zu.
Weil die Lufthoheit einfach da war und gerade das war ja das Stilmittel von Heidenheim, dass man eigentlich gar nicht versucht hat, Mainz jetzt irgendwie flach über die Mitte auszukombinieren. Also da würde ich sogar die Bodenduelle gar nicht als so entscheidend nehmen. Es ging vor allem darum, dass du halt diese langen Kerls und Kopfballspieler, die haben, dass du die in den Griff bekommst. Klar, St. Pauli hoffe ich jetzt so ein bisschen darauf, dass Maxim Leitsch wieder fit ist.
Aber dann haben wir, wenn wir jetzt mal kurz auf die Innenverteidiger gucken, weil du Maxim Leitsch ansprichst, wir hoffen, er ist fit, Jens und Leitsch. Weil Bell kommt für das Spiel schlichtweg nicht in Frage. Also da ist er nicht der Spielertyp für. Andreas Hanke Olsen ist gesperrt und Cassie ist momentan komplett außer Form. Ich glaube, das kann man so schon festhalten.
Ja, Cassie hat sich für mich jetzt auch nicht qualifiziert als Innenverteidiger in dem Spiel. Also alleine mit der Szene vor dem 0-1 würde ich auch darauf verzichten, ihn jetzt nochmal in die Innenverteidigung zu stellen. So, nehmen wir Maxim Leitsch, nehmen wir Moritz Jens. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten tatsächlich, Dominic Kor da nochmal wieder zurück in die Kette zu ziehen. Oder tatsächlich doch Stefan Bell, weil am Ende St. Pauli eben doch über, auch aus dem Mittelfeld heraus, immer mal wieder über sehr kopfballstarke Spieler, Irvine beispielsweise, einfach kommt, die auch eben Gardemaß mitbringen. Und auch da musst du gucken, dass du die Lufthoheit hast, also dass du darüber nicht eben die Gegentore kassierst.
Oder du stellst halt auf 2 Innenverteidiger um und agierst mit einer Viererkette, wo du auch ein stabiles Zentrum haben kannst. Ich sage das nicht, das soll jetzt eine Systemumstellung für immer werden, sondern weil wir gerade ein Problem in der Innenverteidigung haben. Durch Form, Sperre und hoffentlich nicht irgendwann noch durch Verletzung. Aber wenn, das ist ja das, was viele gesagt haben, wir spielen mit 3 Innenverteidigern, also brauchst du 3-mal adäquaten Ersatz eigentlich und den hast du nicht. So, das zeichnet sich ganz klar ab und da ist auch hier die Breite, wir haben über die Kaderbreite auf der 6 gesprochen, die nicht ausreicht. Wir müssen über die Kaderbreite in der Innenverteidigung sprechen, wo wir jetzt schon sehen, dass die nicht ausreicht. Wäre vielleicht gegen St. Pauli durchaus sinnig, auf 2 Innenverteidiger zu gehen.
Ist auf jeden Fall eine Unwucht bei den Innenverteidigern und den Sechsern. Ja. Ja? Also wenn man gerade überlegt, im offensiven Mittelfeld haben wir mehrfach Besetzungen, ne? Also auch ein Vidovic, der am Wochenende ja dann nicht im Kader war, wäre dann sogar noch eine Option. Da hast du viele Besetzungen. Ja, ist ein interessantes Modell. Ja, ich habe es jetzt tatsächlich in der Vorbereitung kaum bis gar nicht gesehen. Ich sage deswegen kaum, weil ich jetzt auch nicht jedes Testspiel gesehen hatte und deswegen jetzt gar nicht schlussfolgern möchte, ob es nicht in ein, zwei Fällen experimentiert wurde. Bo Henriksen ist als Trainer halt schon, wenn man sich auch seine vergangene Station anschaut, schon sehr, sehr auf die Dreierkette festgelegt. Hat er eigentlich überall gespielt, wirklich sehr punktuell immer nur die Viererkette. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es mal gut wäre, von diesem reinen Dogma, wir spielen immer mit Dreierkette, mal loszukommen, ja, auch flexibler zu werden. Denn ich glaube, Flexibilität ist gerade in Zeiten, in denen man in einer Krise sich befindet und die Leistungen sind momentan schon eher so, dass wir da Krisensymptome sehen, ist es gut, wenn du vielseitig bist, wenn du reagieren kannst.
Jetzt ist natürlich der Trend gerade im Fußball, man perfektioniert wieder ein System so ein bisschen, aber dass man auch ein System wie eine Dreierkette anders interpretieren kann, weil eine Dreierkette ist nichts anderes als eine verkappte Viererkette, hat Heidenheim ja gerade gegen uns gezeigt, die nominell eine Viererkette aufgestellt haben, aber situativ eine Dreierkette gespielt haben, indem sie eben asynchron aufgebaut haben. Etwas, was man zum Beispiel auch von der italienischen Nationalmannschaft in ihrem Titeljahr bei der EM gesehen hat. Also es gäbe ja schon Möglichkeiten, das Ganze flexibler auch aufzubauen. Und diese Flexibilität, die fehlt mir gerade ein bisschen, weil du durchaus schon auch die Spieler dafür hättest. Aber du kannst das natürlich nur machen, wenn diese Spieler auch in Form sind. Und ich glaube, das ist gerade die Zwickmühle, in der Bo Henriksen steckt. Und ob er will oder nicht, für mich muss er jetzt das Vertrauen in die zweite Reihe stecken. Und wenn er das Vertrauen in die zweite Reihe steckt, dann wäre vielleicht hier der Ansatz zu sagen, Jungs, heute mal Viererkette, nicht immer, aber heute mal durchaus ein Modell.
Wäre eine Möglichkeit. Es bleibt dann aber dabei, dass wir tatsächlich dann vor der Abwehr bei der Doppel-6 nach wie vor schauen müssen, was passiert da. Also Nadim Amiri ist gut, dass er wieder da ist. Daneben müsstest du dann halt wieder überlegen, ja. Also stellst du dann Dominik Quar halt auf, ja, und hoffst, dass er einfach wieder so zu seiner.
Oder ist das ein Griff in den Hoden?
Ja, das war unglücklich, ja, war auch, sage ich mal, darf er nicht machen. Ich bin ja auch da, was das betrifft, schon ein bisschen konservativer, sage ich ehrlich. Bin ja auch schon ein bisschen älter.
Du hast dir die Augen zugehalten.
Ich bin ja schon ein bisschen älter. Nein, ich.
Das war eine Chorsorgeuntersuchung. Komm, bring mir's auf den Punkt.
Du hast lang drüber nachgedacht.
Ich habe lange
sinniert. Aber es ist dir eingefallen, ist deine Idee.
Ja.
Nein, ich bin ja immer so ein bisschen, was das anbelangt, vielleicht ein bisschen spießiger tatsächlich. Ich sag dann schon als Profi.
Du fasst nicht so oft anderen Männern einfach.
Nein, ich finde einfach, du hast als Profi hier und da auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Ja, und mir erschließt sich momentan nicht, warum Dominik Quar in Augsburg einmal den Ellbogen einsetzt. Ja, ob gewollt oder nicht gewollt, aber es ist dann am Ende eben schon so, dass er in Augsburg schon Glück hatte. Dann gab es danach ja schon durchaus Diskussionen und Bo Henriksen wurde ja auch gefragt, ja, wie er diesen schmalen Grat bewertet, auf dem Dominik Quar dann wandelt. Und dann darfst du dir so etwas wie gegen Heidenheim nicht erlauben. Jetzt bin ich zum einen bei der Vorbildfunktion und wenn ich die nur außer Acht lasse, stand zu dem Zeitpunkt 1-0 für Heidenheim, man hat in Unterzahl gespielt. Was ist denn, wenn am Ende der VAR sagt, wir interpretieren das als Tätigkeit und dann stehst du auf einmal mit zwei Mann weniger gegen Heidenheim da? Also es ist am Ende auch die Gefahr, dass du deiner Mannschaft einen Bärendienst erweist. Und das sind dann für mich so Alibi-Techtelmechtel, die ich da nicht verstehe. Ja, also wenn er dann der Mannschaft was geben möchte, dann soll er es in dem Spiel über gewonnene Zweikämpfe machen, über Passsicherheit, ja, darüber, dass du deine Mitspieler über positive Körpersprache mitreißt. Aber so etwas habe ich wenig Verständnis für. Ich hoffe, dass er da sehr schnell lernt und dass er solche Aktionen jetzt schnell unterbindet, weil ich glaube, da wird jetzt auch genau hingeschaut in den nächsten Spielen.
So ist es und es sind ja eigentlich Mannschaften, gegen die du punkten musst. Heidenheim, St. Pauli, das sind schon eher Mannschaften, wo du mindestens mal einen Punkt oder drei Punkte mitnehmen musst. Die schwereren Brocken kommen ja erst noch und er hat schon 4 gelbe Karten. Mit der nächsten gelben Karte ist er auf jeden Fall ein Spiel gesperrt und das lässt sich auch nicht mit der Länderspielpause überbrücken. Also ich habe mich aber eine Sache gefragt, als ich heute so die Presselandschaft verfolgt habe. Hast du jemals in deiner Journalistenkarriere so oft das Wort Hoden geschrieben?
Ich habe zumindest noch nie so oft das Wort Klöten geschrieben. Das war dann der Social-Media-Abteilung ja zu verdanken. Ja,
Einmal ins Geläut gegriffen.
Tatsächlich hatte irgendjemand, mir wurde das in der Überschrift dann eher sogar rausgenommen, das Wort Klöten, weil es irgendwie hieß, in unserem Sprachgebrauch so gibt es das eher nicht. Ich kannte so aus Norddeutschland tatsächlich, ja. Sagt man das dann schon. Weiß nicht, Klöten. Wie ist das in Rheinland-Pfalz?
Da bin ich überfragt.
Ja, du kommst aus Nordrhein-Westfalen, ne?
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen,
ja. Also wieder, ja, Sack. Wenn jemand da Bescheid weiß, gerne melden. Nein, aber tatsächlich ist
da
das...
Da hat er den Hoden umgestoßen.
Tatsächlich ist das ein Wort, das ich glaube ich so häufig noch nie geschrieben habe.
Jetzt muss man dazu natürlich auch sagen, also wenn man nochmal genau hinguckt, er hat jetzt nicht reingegriffen, es war keine wirkliche Vorsorgeuntersuchung und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn dir jemand so an deinem Hodensack entlang streicht und du schmerzerfüllt zu Boden sinkst, dann solltest du ganz, ganz dringend zum Urologen. Ja, dann ist Vorsorge wichtig, ist übrigens generell wichtig. Ich bin auch über 30, ich drücke mich auch, ich muss aber langsam mal. Er hat es natürlich auch dankend angenommen und ich glaube, das hat man mit berücksichtigt. Es war ein hat er wirklich keine Unterhose an oder doch? Aber es ist natürlich komplett daneben. Also es ist nach der Unsportlichkeit gegen Augsburg, wo er Glück hatte, sage ich mal so, wir hatten 4 potenzielle rote Karten, 2 haben wir bekommen. Wir können uns von wegen Spielglück nicht beschweren. Und wir könnten ohne Chor und Amiri dastehen, was wir jetzt dankenswerterweise nicht tun. Aber gegen St. Pauli, finde ich, muss er eine Pause bekommen. Weil ein Samstagabendspiel mit solchen Aussetzern, die Bühne ist nochmal einen Tacken größer am Müllerntor, brauche ich persönlich nicht und lässt sich, um ehrlich zu sein, auch schwer gegenüber einer Mannschaft erklären und rechtfertigen, warum er dann noch spielt.
Ich würde es insoweit noch anders sehen, weil ich dann schon wieder auf den dünnen Kader komme. Wenn Dominic Chor draußen sitzt, dann musst du schon tatsächlich richtig Puzzle spielen als Bo Henriksen, wenn du überlegst, wen bringst du dann? Also vor allem, wenn er mit der Dreierkette dann doch spielen wollte, ja, dann glaube ich schon, dass Dominic Chor wahrscheinlich der erste Mann ist, der hinten reinrückt. Dann bin ich durchaus auch der Meinung, dass er mit seiner Zweikampfstärke gebraucht wird. Die hat er jetzt gegen Heidenheim nicht gezeigt. Aber wenn man sich die gesamten Werte über die Saison anguckt, sind die Zweikampfwerte von Dominic Chor echt top. Ja, also da, das ist vorbildlich. Hat auch in Augsburg wahnsinnig vieles ausgebügelt. Über Grätschen war da für mich der stabilste Verteidiger. Ich glaube, das, was jetzt an Berichten kommt, an Echo kommt, ja, schwer. Ich glaube, es wird ihm sicher nicht gefallen. Muss er jetzt aber ehrlicherweise auch aushalten. Ich glaube, wenn er richtig cool damit ist, dann sagt er, ey, die Aktion war wirklich blöd von mir. Ja, kommt nicht wieder vor.
Gonzalo Jara Gedächtnisgriff.
Ja, ich besinne mich jetzt auf das Wesentliche. Ja, das sind die Zweikämpfe, die dann wirklich, sage ich mal, die im Rahmen des Erlaubten sind. Ich glaube, der Zweikampf wurde dann eher nicht in die Statistik einbezogen.
Nee, der war unter der Gürtellinie.
Der war unter, genau. Ja, aber ich glaube, da muss er sich jetzt tatsächlich schütteln und ja. Aber tatsächlich, er kann einen Lerneffekt davon mitnehmen. Er wird sich natürlich als Typ nicht verändern. Ja, also Dominic Chor lebte sein ganzes Fußballerleben davon, dass es immer irgendwo, dass er immer auch Grenzen überschreitet. Das Problem ist aber momentan, so verunsichert wie die Mannschaft auftritt und auch nicht immer stabil, sind solche Aktionen natürlich auch ein Sinnbild dafür, dass diese Mannschaft gerade nicht mit sich so im Reinen ist, wie sie es sein sollte. Auch das muss man bedenken, dass solche Aktionen eben auch das symbolisieren.
Also da fällt mir halt dieses alte Oliver Kahn-Interview ein. Eier, wir brauchen Eier. Er meinte natürlich Mut und er meinte nicht, dass man sie beim Gegner suchen sollte. Verfrühtes Ostern war damit nicht gemeint. Aber Dominic Chor wandelt da an der Grenze zu massiver Unsportlichkeit, die auch auf den Verein zurückfällt, ehrlicherweise. Deswegen ist für mich einfach mal eine Gedenkpause bei ihm angebracht. Aber wir sprechen hier halt von einem Führungsspieler. Und ich habe schon das Gefühl, dass bei dem ein oder anderen Führungsspieler der Kompass vielleicht nicht ganz richtig eingestellt ist. Ob das jetzt ein Dominic Chor ist mit seinen Unsportlichkeiten. Ob das ein Nadim Amiri ist, der vor und am Saisonstart von seinen Ambitionen mit der Nationalmannschaft spricht. Oder ob das jetzt ein Robin Zentner ist, der die Nationalmannschaft zu seinem Ziel ausruft.
Ich glaube zumindest, dass jetzt gar nicht der Zeitpunkt ist, wo man über Nationalmannschaft in erster Linie nachdenken sollte. Es ist momentan eine Phase, in der Mainz 05 dringend seine Leistung einfach wieder verbessern muss. Ja, dringend in die Spur finden muss. Ja, die Punkteausbeute ist bislang okay. Die Leistungen sind momentan aber nicht okay und ich glaube, das ist alles, ist das, worauf sich momentan alle konzentrieren sollten. Jetzt muss ich als Journalist aber natürlich auch selbstkritisch sagen, wir sind ja auch diejenigen, die diese Fragen stellen. Wir haben sie ja einem Nadim Amiri gestellt. Wir haben sie einem Nadim Amiri dann nochmal nach seinem Tor gegen Union Berlin gestellt, ja. Und was soll ein Fußballer dann am Ende sagen? Ja, jeder von den Jungs hat gesagt, es kommt dann auf die Leistung an, die muss ich schon bringen, aber natürlich ist es ein Traum. Und ich glaube, als ehrgeiziger Sportler den Traum zu haben, ist schon legitim.
Sollte man vielleicht sogar auch haben auf eine gewisse Art und Weise. Bei Robin Zentner ist das Ganze ein bisschen anders gelagert. Zum einen bringt der konstant die Leistung in dieser Saison. Das muss man einfach sagen, er hat die defensiven Wackler aus der Vorsaison und aus der Vorvorsaison Stand jetzt abgestellt. Da sehe ich überhaupt keine Verunsicherung mehr in irgendeiner Art und Weise. Sehr konsequent in seinem Auftreten, auch ruhiger geworden. Und deswegen ist natürlich schon die Frage leistungstechnisch vielleicht berechtigt, auch wenn sie von einem vereinseigenen Medium quasi gestellt wird. Und wir haben diese Frage einfach mal weitergereicht an Sascha Felter, seines Zeichens, ich sag mal, der größte Torwart-Experte, den Deutschland nach René Adler hat. Nee, also natürlich Torwart-Experte, schreibt unter anderem auch für die 11 Freunde. Und wir haben Sascha gefragt, Sascha, also Robin Zentner, wie sieht's denn aus? Ist das einer für die Nationalmannschaft oder eben nicht? Jetzt gerade, wo sich auch Ter Stegen verletzt hat.
Also ich finde, erstmal sollte man es einem Bundesliga-Torhüter wie eben Robin Zentner gar nicht zum Vorwurf machen, dass er sich für die Nationalmannschaft empfehlen will oder so sein oberstes Ziel ist, die Nationalmannschaft oder für die Nationalmannschaft zu spielen. Sollte eigentlich bei jedem Bundesliga-Torhüter der Fall sein. Ich finde auch, er hatte mal so eine Phase, in der so eine Nominierung gerechtfertigt gewesen wäre, qua seiner Leistung, so 21, 22 so die Saison, gerade so im Herbst, auch so die jetzige Phase, aber jetzt die letzten ein, zwei Jahre war es dann doch schon erkenntlich, dass Zentner in seinem Torwartspiel schon ziemlich limitiert ist, also sei es jetzt erstmal nur so in der Spielweise mit Ball am Fuß, so, wo halt einfach viele Ungenauigkeiten drin sind, plus dass er sich gar nicht traut, irgendwie einen Ball mal flach hin rauszuspielen oder zu eröffnen, sicherlich auch immer bedingt der Spielweise seiner Vorderleute, aber viel zu oft wird da für mich eigentlich dieser lange Ball gesucht und wenn der lange Ball kommt, auch oft halt sehr ungenau. Ein langer Ball per se ist ja erstmal nichts Schlimmes, siehe irgendwie Bochum oder mit Manuel Riemann oder so. Aber bei Zentner ist mir das oft einfach zu unsauber und auf der Linie. Lebt er natürlich schon sehr so von seiner Physis und das sieht auch irgendwie alles immer spektakulär aus. Sei es jetzt halt dieser gehaltene Fallrückzieher kurz vor Schluss gegen Augsburg, wo wir auch sagen müssen, steht ein bisschen weiter hinten, hat ein bisschen mehr Ruhe in seiner Positionierung, sieht vielleicht gar nicht so spektakulär aus, wird da vielleicht gar nicht so krass gefeiert, ohne jetzt die Parade kleinreden zu wollen, aber viele Sachen bei ihm sind ein bisschen mehr spektakulär, als es vielleicht bei anderen Torhütern ist, die dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe in ihrer Schussvorbereitung oder in ihrer Paradenvorbereitung einfach haben. Und ja, deswegen finde ich, gibt es ja eigentlich andere Torhüter, die mir ein bisschen klarer sind, so in ihrer Spielweise, ob das jetzt ein Alex Nübel ist, auch ein Bernd Leno bei Fulham, der finde ich auch ganz gut gespielt hat jetzt so die letzten anderthalb, zwei Jahre in England. Und selbst dann halt so Tore wie auch ein Noah Atubolu, der noch jünger ist, dass er auch auf jeden Fall seine Momente hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass er jetzt der fehlerfrei gespielt hätte bisher. Aber gerade bei Atubolu noch bei so einem Nübel sieht man eben auch, dass die beide taktisch deutlich reifer sind und auch ein bisschen mehr wissen, wo habe ich wann wie zu stehen und weniger so, ich verlasse mich jetzt erstmal nur auf meine Größe, meine Sprungkraft, meine Physis, wie es so bei Zentner der Fall ist. Aber es würde mich trotzdem erst freuen, wenn jetzt so ein langjähriger Torhüter, der ja auch für seinen Verein, dass er viel so geleistet hat in den letzten Jahren, viele Punkte trotzdem auch festgehalten hat und viele Spiele da auch manchmal mit entschieden hat, der da trotzdem noch mit irgendwie nominiert wird, fände ich jetzt auch nicht komplett fragwürdig, würde ich es eher fragwürdiger finden, wenn dann jetzt wieder so ein Kevin Trapp oder so nochmal nominiert wird, den man ja in den letzten Jahren zuhauf gesehen hat, auch so ein Bernd Leno, auch wenn er das gut gemacht hat bei Fulham. Aber dann nochmal quasi diese Rolle rückwärts wieder zu machen, das sendet auch ein komisches Signal, dann nochmal so einen 32-Jährigen nochmal dort wieder mit ins Boot zu holen und eigentlich gar nicht so einen Fingerzeig Richtung Zukunft machen zu wollen. Aber ob das denn jetzt so ein bald 30-Jähriger Robin Zentner ist, ist ja auch mal dahingestellt.
Halten wir also fest, wäre mal nett, vielleicht so als dritter Torwart und vielleicht auch nicht gänzlich an den Haaren herbeigezogen, aber eigentlich vom Timing her und in der Lage, in der sich die Mannschaft befindet, vielleicht nicht der optimal gewählte Zeitpunkt für dieses Interview oder für diesen O-Ton oder wie auch immer.
Kann man zwei Sichtweisen zu haben. Also ich glaube, vom Timing her ist es vielleicht sogar, wenn es um die Nationalmannschaft geht, der momentan einzige Zeitpunkt, wo man noch Lobby für sich beziehen kann, ja, weil es jetzt ja zur Kadernominierung kommt und dann muss Julian Nagelsmann ja ungefähr zeigen, auf wen er als Nummer 1, 2 und 3 setzt, solange Marc-André Ter Stegen verletzt ist.
Was zum Beispiel auch komplett gegen Bernd Leno spricht, weil sich Ter Stegen und Leno nun wirklich überhaupt nicht grün sind.
Ja. Aber ja, ich würde auch im Endeffekt sagen, es wird schwierig. Ja. Bei Robin Zentner habe ich jetzt momentan aber nicht den Eindruck, dass er mit dem Kopf da woanders ist.
Nee, also das
habe
ich auch nicht.
Bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, das ist einer der ganz wenigen Führungsspieler bei Mainz 05, der derzeit seine Leistung sehr zuverlässig bringt. Ich sage damit nicht, dass er jetzt damit ein Kandidat für die Nationalmannschaft ist. Ja, da gibt es auch viele andere Kandidaten am Ende des Tages.
Es wäre sofort das erste deutsche Torwart-Nationalmannschaftstrikot, das ich mir holen würde. Das steht, glaube ich, komplett außer Frage. Selbst wenn er nicht spielen würde, würde ich mir das holen. Aber ich weiß nicht, ob das gerade einfach der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ich habe das Gefühl, dass da vielleicht bei allen es noch nicht ganz Klick gemacht hat. Und ich meine damit gar nicht mal so sehr die Spieler unter Umständen, wenn es über eine Vereinseigene Webseite geht.
Also ich wünsche mir jetzt richtig, dass ich dir das Torwart-Trikot mit Robin Zentner und dem DFB-Emblem schenken kann.
Du, ganz ehrlich, dann wäre es auch vor allen Dingen, beziehungsweise eigentlich müssen wir dem Bene das Trikot kaufen, weil wir ja immer gesagt haben, wenn der Bene ein bestimmtes Trikot trägt, schießt derjenige Spieler auch ein Tor. Und ich will einfach sehen, was passiert, wenn Bene mit einem Robin-Zentner-Trikot aufläuft. So, das will ich einfach erleben. Was ich aber vielleicht noch einen Tacken lieber erleben würde, wäre die Viererkette gegen St. Pauli. Dann hättest du auch die Möglichkeit auf ein 4-2-3-1. Dann hast du immer noch einen Jonathan Burkhardt, der beispielsweise so ein bisschen eine verkappte 9 geben könnte mit Nelly Viper vorne drin. Dann hast du auch die Möglichkeiten sowohl kurz zu spielen als auch lang zu agieren. Du würdest auf jeden Fall St. Pauli erstmal vor eine Denkaufgabe stellen für die ersten Minuten. Wenn du früh in Führung gehst, kannst du dann immer noch sagen, so Freunde, das ganze Retour, wir machen jetzt wie üblich. Aber es muss jetzt ein bisschen was geschehen. Es muss eine andere Ansprache ran. Es muss vielleicht ein neuer Reiz gesetzt werden. Der Reiz muss vielleicht auch taktisch sein. Auf jeden Fall muss er am Machtgefüge rütteln. Da geht für mich kein Weg dran vorbei. Und vielleicht kannst du dann auch ein bisschen befreiter auftreten. Denn was mich leider auch an die Svensson-Zeit erinnert oder an die letzte Saison, das waren diese vermeintlichen Befreiungsschläge, wie der Sieg gegen Leipzig damals unter Sievert, wo danach aber nichts besser wurde. Und das in dieses psychologische Rad willst du einfach nicht wieder hinein. So, und deswegen jetzt mal rechtzeitig was ändern. Von mir aus verlier auch in St. Pauli. Ich habe mit der Niederlage jetzt nicht so ein großes Problem, solange die Basics stimmen. Und die Spieler, die Basics mitbringen, sollen auch bitte spielen.
Wir müssen vor allem auch ehrlich sein, die Basics müssen bei St. Pauli stimmen. Ja, also ich war ja schon ein Riesenfan von St. Paulis Team und Spielweise in der zweiten Liga, weil sie auf der einen Seite halt so Kerls haben wie Smith oder Irvine. Ja, also wirklich absolute Fighter und Beißer und vorne halt brutal starke Flügelspieler, ja, Afolayan und Saad. Wo der Trainer ja durchaus auch, der neue Trainer Plessin, am Anfang den Fehler gemacht hatte, zu denken, ich ändere mal das System ein bisschen, ja, ich spiele mal ohne diese Flügelspieler. Dann hat er auf einmal seine Ferraris halt in der Garage geparkt, ja, und seit die jetzt aber wieder spielen gegen Leipzig und in Freiburg, wirkt diese Mannschaft wie befreit, ja. Also auch da hat sozusagen die Veränderung des Ansatzes bewirkt, dass in der Mannschaft was ausgelöst wurde.
Und wenn du mit Dreierkette und Schienenspielern spielst und du hast solche Ferraris gegen dich, dann passiert es relativ leicht, dass du als Schienenspieler defensiv gebunden wirst. Wenn du mit Viererkette spielst, passiert dir das nicht ganz so leicht, um ehrlich zu sein. Und deswegen ist es für mich nicht nur ein Gedankenspiel und es ist nicht so, dass ich jetzt die Viererkette einfach tausendmal lieber habe als die Dreierkette. Dem ist einfach nicht so. Sondern ich gehe hier einfach nur pragmatisch vor und denke mir, was wäre die Lösung, um jetzt irgendwie was anderes zu machen, was dir gleichzeitig gegen St. Pauli helfen könnte.
Und ich stimme dir zu, also gerade wenn ich auch die letzten beiden Spiele sehe, in Augsburg und gegen Heidenheim, was Mainz 05 vermeiden sollte, sind eben diese 1-gegen-1-Situationen. Ja? Also du darfst es einfach nicht so weit kommen lassen, dass diese Flügelspieler, die St. Pauli hat, ständig die Chance haben, in 1-gegen-1-Situationen gegen die Außenbahnspieler von Mainz 05 zu gehen. Du musst sie im Team besser verteidigen. Auch das war in den letzten beiden Spielen ein Problem. Du hattest eigentlich viel zu viele 1-gegen-1-Situationen. Ja, ich habe am Wochenende auch mal überlegt, warum waren die eigentlich in Zweikämpfen so gefühlt, so als Zuschauer, besser in der vergangenen Saison. Und da hatte ich das Gefühl, weil dann auch ein Barrero rausgespritzt ist und in Zweikampf geholfen hatte und supportet hatte. Und auf einmal warst du defensiv in der Überzahl in diesen Situationen. Ja, du kamst gar nicht in diese Bredouille, dass jemand dann an einem vorbeigelaufen ist, weil du noch einen zweiten hattest, der sozusagen noch mitgeholfen hat. Ja, ich glaube, da muss Mainz gerade auch wieder hinkommen. Da, finde ich, sind gerade in vielen Situationen die Spieler hier und da auf verlorenen Posten.
Ja, oder sie lassen sich halt auf verlorenen Posten und helfen sich nicht genug auch. Vielleicht, weil sich auch zu viele Leute erst an diesen Spielstil gewöhnen müssen, sich vielleicht auch erst an das Niveau, an die Intensität gewöhnen müssen. Und deswegen sollte man vielleicht auf Spieler zurückgreifen, die das von der Pike auf gelernt haben. Und dann setzt vielleicht auch schneller ein Lernprozess ein. Und vielleicht tut dem einen oder anderen auch einfach mal eine Spielpause gut. Dann hast du eine verlängerte Pause mit der Länderspielpause, wo dann schon nochmal gearbeitet werden muss. Also die Länderspielpause kommt zum richtigen Zeitpunkt. Über die erste habe ich mich geärgert, weil da die Bundesliga direkt wieder abgebrochen wurde zum Start. Über die zweite freue ich mich, weil es so ein bisschen ist wie ein angeschlagener Boxer, der sich in die Ringpause rettet. Also St. Pauli, ich habe jetzt keine großen Erwartungen, ich erwarte aber mehr als gegen Heidenheim.
Würde ich auch sagen. Übrigens ganz interessanter Funfact, St. Pauli hat jetzt 3-0 in Freiburg ja gewonnen, aber nur 27% Ballbesitz gehabt. Ja, das zeigt also im Endeffekt auch, dass es jetzt eine Mannschaft ist, die wahrscheinlich auch ein bisschen lauern wird, ein bisschen dann auf Konter setzt. Man darf aber auch nicht vergessen, deswegen lässt das Spiel viel erwarten. Es ist das Spitzenspiel der Bundesliga, ja. Samstag 18:30 Uhr, Frankfurt-Bayern, wen interessiert's, ja.
Nee.
Die sollen irgendwann Sonntag da irgendwo im Hintertupfing sozusagen ihr Spitzenspielchen austragen, aber St. Pauli gegen Mainz, also ich meine, wenn das schon so gesetzt ist, dann müssen wir eigentlich hier auch einen Kracher erwarten dürfen.
Klopperei am Millerntor. Ja. 18:30 Uhr Flutlichtstimmung, es wird früh dunkel, das heißt, es ist duster, also ich werde da sein tatsächlich in Hamburg, Felicitas wird auch da sein, ich habe tierisch Bock auf dieses Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte es gerne unter anderen Voraussetzungen,
glaube ich,
um ganz ehrlich zu sein.
Ich. Ja, trotzdem glaube ich, sollten es die Fans erstmal genießen. Ja, also Millerntor ist halt einfach außergewöhnlich geil. Ich glaube, die Tickets, die waren ja auch ruckzuck vergeben.
Das ist ja auch etwas, was die ganze Zeit da ist. Der Support ist ja nun wirklich stark. Mhm. Er war gegen Augsburg stark, an einem Freitagabendspiel mit langer Anreise. Er wird gegen St. Pauli wieder super sein. Ich habe da gar keine Zweifel dran, denn das Umfeld zieht mit. Du musst jetzt halt gucken, dass du das Umfeld nicht verlierst. Auch dahingehend ist so ein Wechsel mit Paul Nebel, den nun wirklich viele fordern, weil es sich auch echt nicht ganz erklären lässt, warum er gar nicht spielt eigentlich oder nur sporadisch eingesetzt wird. Und wenn er spielt, richtig gut spielt, wäre es gut, ihn spielen zu lassen. Denn bei Paul Nebel ist es tatsächlich mal was anderes als bei vielen anderen jungen Talenten bei Mainz 05, wo dann immer gesagt wird, ist er denn so weit und fehlt da nicht die Zweikampfhärte. So, da kommt so der nörgelnde Mainzer raus und der muss sich erstmal beweisen. Stefan Bell, der darf 3 Eigentore schießen, ist mir scheißegal. Aber der Gruder, der hat da die eine Ecke damals gegen Dortmund, nee, da hat er gezeigt, da hat er kein Bundesliga-Niveau. Wo du eigentlich sagen musst, Leute, das ist ein komplett falsches Hierarchiedenken. Der Chef hat die wenigsten Rechte, der Praktikant die meisten. Ja,
und die eigenen Kinder beurteilt man eigentlich immer am strengsten. Ne?
Ja,
also so, die aus dem eigenen Stall sozusagen kommen, ne, da erwartet man immer außergewöhnlich viel. Nee, würde ich auch sagen. Lass die Jungs jetzt mal entwickeln. Ja, ich fand es auch toll.
Und so ein Abendspiel für die.
Ja.
Mega.
Ja. Ich fand es auch richtig toll für Nelson Viper, als der jetzt reinkam. Ich habe gedacht, okay, dezibelmäßig ging da die Lautstärke nochmal richtig nach oben, wenn er am Ball war. Also der wurde dermaßen beflügelt, der wurde dermaßen angefeuert. Da merkt man einfach schon, das sind halt Jungs, die reißen das Publikum alleine dadurch mit, dass sie auf dem Platz stehen.
Und er hatte sich diesen Einsatz verdient, weil er halt das Last-Minute-Tor für die U23 geschossen hatte.
Ja.
Und da war, wo so ein Knipser stehen muss. Und hätte er gegen Heidenheim die Chance bekommen. Ich hätte auch tatsächlich das Gefühl gehabt, dass er ihn reinmacht. Und wie gesagt, es war diese eine Phase, wo gedrängt wurde. Man muss aber tatsächlich auch sagen, es gab keine zwingende Möglichkeit von Mainz 05 gegen Heidenheim. So. Was Böses erahnen lässt, beziehungsweise schon, ich sag mal so, die drei, die dann kamen, haben das Offensivspiel belebt. Und auf die drei solltest du jetzt vielleicht auch mal von Anfang an setzen. Ja, das ist mein Petitum.
Bin gespannt. Warst du eigentlich schon mal im Müllerntor?
Ich habe mal davor gestanden. Ja. Ich war noch nie drin und schon gar nicht Samstagabend. Also da habe ich richtig Lust zu. Ich habe da große Hoffnungen. Ich hoffe nicht, dass die so enttäuscht werden wie beispielsweise im Olympiastadion, wo man einfach sehen kann, wie so ein Weitwinkel alles kaputt macht, weil wenn du sonst nur aus dem Fernsehen kennst. Aber Millerntor ist halt auch ein bisschen Mythos. Und eigentlich hätte ich auch Bock auf Kiel gehabt. Das werde ich aber nicht alles hinkriegen. Deswegen, Millerntor hat da Vorrang. Und wenn das dann noch mit einem Sieg besiegelt werden könnte, das wäre ein richtig geiler Samstagabend.
Ich habe da mal Bockwurst gegessen neben Corny Littmann, als er noch Präsident war.
Ui.
Ewigkeiten her.
Das ist eine Geschichte.
Das ist eine Geschichte. Ja, es gab damals im Presseraum dann Bockwurst. Das fand ich eigentlich schon mal so ursympathisch damals. Ja, das war aber dann tatsächlich noch dritte Liga St. Pauli. Mm. Ich glaube, über irgendeinen Freund hatte ich gebeten, dass Holger Stanislawski ich von dem eine Autogrammkarte kriege. Und am Ende bin ich mit 50 Holger Stanislawski Autogrammkarten nach Hause gefahren. Ja, sollte meiner Schwägerin eine mitbringen. Ich glaube, ich habe da immer noch heute diverse irgendwie rumliegen. Also,
Holger Stanislawski, der inzwischen irgendwie Leiter eines Supermarkts ist. Also das ist auch...
Ich glaube, ein Rewe, ja, tatsächlich. In Hamburg. Vielleicht könnt ihr den ja vorher noch besuchen.
Ja, genau.
Ja.
Noch ein Eis. Kurze Einschätzung zum Spiel,
noch ein
bitte.
Eis, ja. Oder noch ein Bierchen.
Ja.
Ein Faxe, ja.
Wie ist das mit der taktischen Aufstellung an den Kassen? SB oder doch kurze Leine, lange Leine?
Ja. Nee, ist auf jeden Fall wirklich ein cooler Verein, der eigentlich auch immer coole Typen hatte. Und dieses Stadion, das ist halt einfach, ist ja auch noch eins der inzwischen immer weniger werdenden, das halt mitten in so im Stadtblock einfach liegt, ja, in diesem Kiezblock, ja. Und halt nicht weit draußen, sondern wo du halt wirklich irgendwo die Straßen voll hast und dann guckst du und denkst, was ist das für ein Licht? Und dann ist auf einmal das Flutlicht.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich darauf, sehr viele von euch zu sehen. Dich ja dann leider nicht, mein lieber Schlechti.
Wink mal, damit ich dich am Fernsehen sehe.
Genau.
Und die anderen auch winken.
Habe ich ein ganz großes Talent für, im Blog dann gefunden zu werden und zu winken.
Da werden die Kameras genauso drauf halten.
Das ist das Highlight, dass das hier alle suchen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass das Spiel genug bieten wird und genug Highlights bieten wird, auch von Mainz 05 Seite aus. Denn eigentlich sind es ja erst 5 Spiele und eigentlich waren die Vorzeichen vor der Saison doch besser, als jetzt die Stimmung ist. Und eigentlich haben wir Spieler, die nötige Qualität auch mitbringen. Egal, ob es Amiri ist, egal, ob es Chor ist und Robin Zender bringt seine Leistung sowieso. Von daher, ich bin mir sicher, auch wenn es nicht die Nationalmannschaft werden wird, vielleicht werden es ja 3 Punkte gegen St. Pauli.
Mit einem starken Robin Zentner.
Mit einem starken Robin Zentner vorne drin. Also dann heißt das heißt für Bene, das Robin Zentner-Trikot kaufen wir ihm für das Spiel gegen St. Pauli und dann schießt Robin Zentner uns nach vorne. Da hätte ich überhaupt kein Problem und da würde ich mich drüber freuen. Einfach so ein legendäres Ding, wie sein Torwarttrainer Stefan Kunert damals. Das wäre einem Samstagabend 18:30 auf St. Pauli am Millerntor irgendwie würdig.
Und dann kann man dort noch gut feiern gehen.
Ja, damit machst du dann auf jeden Fall auch Stockfehler auf Gladbach am Birkelberg auch irgendwie endgültig mit vergessen. Bis dahin, ihr Lieben, freue ich mich, dass ihr bis hierhin gehört habt und wir hören uns nächste Woche wieder, dann auch wieder mit Felicitas mit am Start und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Was wird, ist auf jeden Fall jetzt Schluss und danke hierhin, macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao.